Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Willkommen zu einer Buchbesprechung hier in diesem fantastischen Podcast. Heute geht es um Anthony Ryan, Das Lied des Blutes, Rabenschatten 1. Erschienen in der Hobbit-Presse bei Klett-Cotta im Jahre 2014. Das Buch beginnt so. Er besaß viele Namen. Das 30. Lebensjahr hatte er noch nicht erreicht. Und doch war er im Laufe der Geschichte mit Titeln bereits reich beschenkt worden. Das Schwert des Königs hieß er für den wahnsinnigen Herrscher, der ihn als Geißel zu uns sandte. Der junge Falke für die Männer, die ihm in die Wirrnis des Krieges folgten. Dunkelklinge für seine kumbraelischen Feinde und, wie ich viel später herausfinden sollte, Beral Shak-Ur für die geheimnisvollen Stämme des großen Nordwaldes, der Rabenschatten. Bei meinem Volk war er nur unter einem Namen bekannt und dieser hallte an jenem Morgen, als man ihn zum Hafen brachte, unablässig in meinem Kopf wieder. Hoffnungstöter. Bald wirst du sterben und ich werde Zeuge sein. Hoffnungstöter. Auch wenn mir nicht alles gefallen muss, was bei Klett-Cotta und der Hobbit-Presse erscheint, bin ich doch immer wieder angetan von den meist geschmackvollen Aufmachungen des Verlags. Leider haben wir hier in Deutschland in den wenigsten Fällen Hardcover im Fantasy-Bereich. Oft geht es um das schnelle Geld und die Verlage werfen auf den Markt, was gerade dem Hype entspricht. Bei der Hobbit-Presse muss man sich nur mal die liebevollen und geschmackvollen Aufmachungen ihres Kerngeschäfts, die Werke von J.R.R. Tolkien, ansehen, um den Unterschied zu erkennen. Anthony Ryans Lied des Blutes kommt also im Hardcover und natürlich auch im Paperback. Es stellt den Auftakt zu einer großartigen Geschichte, die zwar zu Beginn kein Spektakel abfeuert, dafür aber herausragend erzählt ist. Die Serie hat noch einen weiteren Ableger, einen Zweiteiler, der Rabenklinge genannt wird und der ebenfalls bereits vollständig in der Hobbit-Presse vorliegt. Tatsächlich ist es so, dass hier in Ryans Debüt allgemein bekannte Zutaten miteinander vermischt werden. Ein Preis an Innovation ist hier also nicht zu erwarten. Dennoch sind diese bekannten Rezepte hier so gut umgesetzt, dass dies eigentlich keine Rolle spielt und sogar über die zahlreichen angestrengten Versuche, Dinge auf Biegen und Brechen anders zu machen, triumphiert. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Das war früher so und das ist heute so. Und morgen wird es genauso sein. Es kommt nicht darauf an, ob man auf bekannte Muster zurückgreift, sondern wie man das macht. Der in England lebende Schotte Anthony Ryan kam sprichwörtlich aus dem Nichts, veröffentlichte 2012 Blood Song zunächst noch im Selbstverlag und ist damit einer der wenigen, die in dieser Szene durch Qualität auffielen, bevor Penguin ihm einen Vertrag über 3 Bücher anbot. Dass er einen Abschluss in mittelalterlicher Geschichte hat, merkt man besonders seinen Kampfszenen an, die akribisch ausgearbeitet sind. Seine erzählerische Finesse aber ist wohl angeboren. Der erste Kniff, den er anwendet, ist der einer Binnengeschichte. Denn der Erzähler ist hier ein Schreiber und Historiker, der das notiert, was Valin ihm als Gefangener zu berichten hat. Er wird über das Meer gebracht, um sich für seine Verbrechen zu verantworten. Ein Duell auf Leben und Tod ist das einzige Ende, das Valin Al-Sorna, auch bekannt als Hoffnungstöter, noch bleibt. Noch rätselhafter ist die Tatsache, dass alle ihn, trotz seiner Ketten, mit Respekt und Ehrerbietung zu behandeln scheinen. Valin erzählt also seine Geschichte, die davon handelt, wie er als kleiner Junge an den kriegerischen 6. Orden übergeben wurde, um zu einer Waffe zur Verteidigung des Glaubens geschmiedet zu werden. Valin schließt dabei Freundschaft mit anderen Jungs, die das gleiche Schicksal teilen und so zu Brüdern zusammenwachsen. Sie stehen einer harten Prüfung nach der anderen gegenüber, bis zu jener Prüfung des Schwertes, bei der Valin zum ersten Mal wirklich entdeckt, was es bedeutet, wenn seine Ideale verraten werden. Diese Coming-of-Age-Phase nimmt den Großteil des ersten Bandes ein. Und tatsächlich sind nicht gerade wenige gestandene Autoren an diesem Tropus schon gescheitert, denn hier trennt sich die Spreu sehr leicht vom Weizen. Viele Details müssen gleichzeitig im Auge behalten werden. Ryan schiebt sich durch diese Passagen wie ein heißes Messer durch Butter. In der zweiten Hälfte führen Valins Heldentaten und sein Idealismus ihn zu einem Pakt mit König Janus. Hier beginnt es richtig interessant zu werden. Obwohl Janus keine große Rolle in der Geschichte spielt, ist er die Spinne, die jenes Netz der Intrigen spinnt, das der Handlung politische Tiefe verleiht. Er ist derjenige, der Wählin für seine eigenen Zwecke benutzt und stets versucht, sein Vermächtnis zu stärken. Es ist Janus, der Wählin in den Krieg schickt und damit sicherstellt, dass der Mann ein Held des Volkes ist, dem das Reich folgen wird, um die Handelsrouten des benachbarten Imperiums zu erobern. Und es ist Janus, der Wählin schließlich opfert, um seinen eigenen Sohn zu retten. Der Roman ist eine unterhaltsame, blutige Fahrt mit einigen wirklich interessanten Wendungen, die dafür sorgen, dass nur wenige Protagonisten glücklich oder lebendig herauskommen. Ryans Erzählweise ist ausgezeichnet und kommt ohne die modern gewordenen Bocksprünge aus, die Komplexität vortäuschen, aber oft nur auf wenig Talent hinweisen. Die Welt, in der wir uns hier wiederfinden, ist reich an allem, begonnen von geheimen Sekten über bösartige Sklavenhunde bis hin zu einem Königreich, das die Fähigkeit besitzt, den Boden mit dem Land, in dem unser Held sitzt, aufzuwischen. Der Weltenbau steht hier nicht im Vordergrund, aber er genügt, um eine vielschichtige Landschaft anzudeuten, die sich hinter der Geschichte verbirgt. Ryan versteht es, den richtigen Ton für seine Geschichte zu finden, und die Worte perlen nahezu makellos dahin. Besonders herauszuheben sind die Kampfszenen, die nicht weniger fantastisch sind wie die eines Joe Abercrombie. Ryan sorgt dafür, dass der Konflikt klar und verständlich, aber dennoch fesselnd und dramatisch dargestellt wird. Wenn ein Buch so sehr von Actionszenen abhängt wie dieses, ist die Fähigkeit des Autors, sie zu schreiben, von größter Bedeutung für das Lesevergnügen des Romans. Und Ryan macht das absolut perfekt. Das magische System, um das es hier auch geht, ist natürlich das Lied des Blutes selbst. Es ist interessant zu sehen, wie es funktioniert, und Ryan erklärt es nicht zur Zufriedenheit jener, die auf Hard Fantasy stehen. Doch in Wirklichkeit sind mir die Rätsel darüber, wie magische Systeme funktionieren, lieber als pseudowissenschaftliche Erklärungen, die zwar in sich schlüssig sein mögen, aber unterm Strich den Zauber oder die Faszination vernichten. Auffällig ist, dass dieser Band sehr gut für sich allein stehen kann, auch wenn natürlich nicht alle Fragen geklärt werden und somit auch all jenen Vergnügen bereiten wird, die sich nicht auf eine lange Serie einlassen wollen. Denjenigen, denen umgekehrt einige Informationen fehlen, sei, bevor sie zum zweiten Band, Der Herr des Turmes, greifen, der Band Das Duell des Bösen empfohlen und dort vor allem die Geschichte Der Lord Collector. Ryan hat sie nach eigener Aussage geschrieben, weil er die Figuren, die in den beiden Fortsetzungen der Trilogie auftauchen, genauer kennenlernen wollte. Diese Geschichte spielt etwa in der Mitte der Zeitlinie, die im Lied des Blutes beschrieben wird. Zu einer Zeit, in der König Janus mit seiner typischen Rücksichtslosigkeit dabei ist, seinen Einfluss auf das Vereinte Reich vollständig zu festigen. Das war es für diesmal. Es ist wohl offensichtlich, dass ich das Buch, wie auch alle weiteren der Rabenschatten-Saga, besten Gewissens empfehlen kann. Ich werde sie in naher Zukunft in diesem Podcast besprechen. Mein Name ist Michael Percampus und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.